with this song. It's called A Ticket to Ride.
Dieser Song, den Paul live in der Hollywood Bowl ansagt, erschien als Single genau vor 50 Jahren. Diese Sendung löst eine Karte für eine Reise 50 Jahre zurück und bleibt doch auch in der Gegenwart. Hallo und willkommen im Kramladen von und mit Volker Rebell. Die Beatles veröffentlichten am 9. April 1965 ihre Single Ticket to Ride, die auch Bestandteil des im Sommer 1965 herausgebrachten Albums Help und des gleichnamigen zweiten Beatles-Films war. Gemeinsam mit der Rückseite Yes It Is gilt diese Single als erster musikalischer Meilenstein der Beatles nach der Hysterie der Beatlemania und vor der bahnbrechenden Weiterentwicklung mit den Alben Rubber Soul Ende 1965, Revolver 1966 und Sgt. Pepper 1967. In jener Zeit bestand ein kreativer Wettbewerb zwischen den Beatles und den kalifornischen Beach Boys, speziell zwischen den Hauptsongschreibern der beiden Bands Lennon McCartney und Brian Wilson. Letzterer veröffentlichte gerade ein mit Spannung erwartetes neues Soloalbum, das, so war im Vorfeld zu lesen, mit diversen Gastsängern ein neues Kapitel des berühmten kalifornischen Beach Boys Sounds aufschlagen soll. Diese Kramladenstunde pendelt zwischen April 1965 und 2015, versucht Vergleiche zu ziehen und speziell die kreativen Köpfe Lennon McCartney und Brian Wilson gegenüberzustellen. Brian Wilsons neues, inzwischen 11. Studioalbum No Peer Pressure erschien hierzulande am 3. April. Nach 7 Jahren Pause gibt es nun also wieder neue Songs, 16 an der Zahl, vom inzwischen 72-jährigen Brian Wilson. Vorab schon erschien die Single mit dem typischen Beach Boys Sound und der berechtigten Frage: Could it be the right time for getting together?
We've been going through so many pieces, but never in a very straight line. Right, could it be the right? Could it be the right time for getting together? Right, could it be the right? Could it be the right time? I'm thinking forever, so many times. Get fooled again with everything that's been happening, like changing places with someone in the back of the line, but not this time. Right, could it be the right? Could it be the right time for thinking it over? Right, could it be the
Die Beach Boys scheinen wieder auferstanden zu sein. Doch ist das die richtige Zeit, wieder zusammenzukommen? Das fragt die Titelzeile dieses Songs The Right Time von Brian Wilson aus seinem neuen Album No Peer Pressure. Brian Wilson erzählt zu diesem Song mit einer Stimme, die von seiner langen Drogengeschichte beeinträchtigt und deshalb nicht leicht zu verstehen ist. Er habe den Song gemeinsam mit Al Jardine, seinem alten Beach Boys-Sängerkollegen, und mit David Marks, dem Gitarristen und Background-Sänger aus der Beach Boys und Brian Wilson Begleitband, aufgenommen und beide hätten sehr gut gesungen. David Marks habe die Gitarre bei dieser Aufnahme gespielt und seine Sache sehr gut gemacht. Al Jardine, der den Hauptteil des Liedgesangs übernahm, habe einen sehr guten Gesangston beigesteuert, seine Stimme sei sehr speziell und sehr gut. Er kenne diese Stimme nun schon seit 1963 und seine Stimme würde immer noch genauso gut klingen wie damals. Der Song handle von positiven Beziehungen, von Liebesbeziehungen, und was er danach sagt, konnte ich leider nicht verstehen, doch zum Schluss wird es dann wieder klar verständlich. Es sei ein großartiger, fröhlicher Song, sagt Brian Wilson.
On my new album, a song called The Right Time was done with Al Jardine and David Marks and me, and they all both sang very well. And David played guitar, and he did a great job. Al Jardine brought a very, very good tone of voice to the song. His voice very special. It's a very good tone of voice. I've been listening to him since 1962, or 63 actually, and he sounds just as good as he did then. It's about positive relationships, love relationships, friend relationships, and just acquaintances. So it covers the bases. Makes me feel happy. It's a great, great, happy song.
Hier im Hintergrund ist aus dem neuen Album von Brian Wilson der Instrumentaltitel Half Moon Bay mit Gastsolist Mark Isham an der Trompete zu hören. Im Folgenden äußert sich Brian Wilson grundsätzlich über sein Album No Peer Pressure, was ein Wortspiel ist und in seiner Bedeutung als Mixtur zu verstehen ist, eine Mixtur aus kein Gruppenzwang, kein sozialer Druck und kein Druck auf den Pfeiler. Kein Druck möge aber auch auf dem Übersetzer des folgenden Statements lasten. Deshalb lasse ich den folgenden Interviewausschnitt unübersetzt. Manches ist verständlich, was Brian Wilson sagt, manches bleibt im Nebel, aus dem er selbst offenbar nach seiner langen Drogenkarriere sprachlich jedenfalls noch nicht gänzlich wieder zurückgekehrt ist. Oder vorsichtiger formuliert, musikalisch ist Brian Wilson klar verständlich, seine Musik ist prägnant formuliert, seine Aussprache ist es leider nicht.
The title of my new album is No Peer Pressure. When I hear it, it takes me back to when I first originally conceived of it. And I'm sitting at my piano, starting with my first song about what I've been going through and what it's like to be, you know, in my 70s. Some of them pertain to me and Melinda, and then there's some that pertain to me and the Beach Boys. It was great. It's a good way to get rid of some bad feelings and make the good feelings come into a good place. These albums are me, the real me that I put into these albums, you know. The moods I go through, the different kinds of love I feel for people, the different kinds of way to exchange a cooler kind of love, you know.
I'm Feeling Sad, so ist dieser Song aus Brian Wilsons neuem Album No Peer Pressure überschrieben. Er fühlt sich traurig, singt er, aber er macht sich nichts draus. Die Grundstimmung seiner Musik pendelt zwischen Melancholie und verhaltener Fröhlichkeit. Und erinnert in jeder Melodiesequenz, in jedem Harmoniewechsel, in jeder Passage des Chorgesangs an die Beach Boys, natürlich. Doch an die kompositorische Klasse der besten Beach Boys-Klassiker kommt keiner der neuen Brian Wilson-Songs so richtig heran. Neben einigen passablen Songs bietet das neue Album etliche schwache Titel und sogar auch einzelne Fehlgriffe, wie den gleich folgenden, kurz angespielten, über den der Rezensent des Musikexpress schrieb, Zitat, Runaway Dancer, ein ganz schlimmes Lied aus einer Horrorwelt, in der Helene Fischer Systempop jegliches Original mit Selbstbräune überschminkt hat. Gesungen wird der Schmu von einem gewissen Sebu Simonian. Wilson singt entmündigt im Hintergrund mit und kann wahrscheinlich nichts dafür. Wer trifft eine solche Entscheidung? Zitat Ende. Und der Kollege vom Rolling Stone urteilt auch nicht viel besser. Zitat, bei Runaway Dancer gastiert ein gewisser Sebu Simonian, Keyboarder des Indie-Pop-Duos Capital Cities, dem man wohl den Auftrag gab, das Lied so mit Beats und Banalität aufzupusten, dass es in der Borddisco der AIDA nicht unangenehm auffällt. Dieser Ausschnitt aus Runaway Dancer, der soll hier mal genügen, denn der Song ist, wie der im Songtitel angesprochene Dancer, ein Runaway, das heißt zum Davonlaufen, aber ganz schleunigst. So etwas auf einem Album von Brian Wilson hören zu müssen, das macht traurig, aber man kann's ja mal mit der Botschaft des vorangegangenen Songs von Brian Wilson versuchen. I'm feeling sad, but I don't care. Hört man das neue Album No Peer Pressure von Brian Wilson, da fragt man sich, was wurde aus dem alten kreativen Wettstreit der 60er Jahre zwischen Brian Wilson und Paul McCartney, beide Bassisten und beide die herausragenden Musiker und Songschreiber in ihren Bands. So jedenfalls hat sich Paul McCartney bei den Beatles in deren Schlussphase natürlich selbst verstanden. Die transatlantische Konkurrenz zwischen den kreativen Giganten Brian Wilson und The Beach Boys auf der einen und Lennon McCartney und The Beatles auf der anderen Seite gehörte vor 50 Jahren, also Mitte der 60er Jahre, zu den wichtigsten popkulturellen Phänomenen jener Zeit. Die gegenseitige Inspiration, freundschaftliche Rivalität und die ehrgeizige Anstachelung, mit der jeweils anderen Seite nicht nur mitzuhalten, sondern sie möglichst noch zu übertreffen, führte zu einem schöpferischen Kopf-an-Kopf-Rennen, vor allem zwischen Brian Wilson und Paul McCartney, und beflügelte beide Songschreiber zu ihren besten Songs und wegweisenden Albumkonzepten. Als die Beatles Ende 1965 ihr damaliges Meisterwerk Rubber Soul veröffentlichten, fühlte sich Brian Wilson herausgefordert, Lennon McCartney mit dem großartigen Beach Boys Album Pet Sounds vom Mai 1966 zu übertrumpfen. Paul McCartneys Reaktion war, mit Lennon und Co. das Jahrhundertalbum Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band zu kreieren. 10 Monate zuvor hatten die Beatles bereits mit dem revolutionären Album Revolver vom August 1966 erneut Maßstäbe gesetzt. Brian Wilsons kreative Antwort mit seinem geplanten Opus Magnum für die Beach Boys Smile blieb leider in Ansätzen stecken und scheiterte schließlich an seinen eigenen Drogenproblemen und an internen Bandquerelen. Ja, und heute? Brian Wilsons neues Album No Peer Pressure ist insgesamt leider nur durchschnittlich ausgefallen, teilweise sogar enttäuschend, gemessen an seinen eigenen Qualitätsmaßstäben aus den 60s. Dagegen trumpft Paul McCartney aktuell gehörig auf, fast wie zu seinen alten Beatles-Zeiten. Mit seiner letzten Solo-Single Hope for the Future ist ihm mal wieder ein großer Pop-Hymnus gelungen.
Some hope for the future, some wait for the call to say that the days ahead will be the best of all. We will build bridges up to the sky. Heavenly lights surrounding you and I. Hope for the future, it's coming soon enough. How much can we achieve? Hope for the future, it will belong to us if we believe, if we believe. Hope shines brightest in the dark when nothing's ever seen, lighting undiscovered places no one's ever been.
Auch sehr viel jüngere Musikerkollegen haben Paul McCartney für diesen Pop-Hymnus Hope for the Future gelobt. Der Song, den Paul für das Videospiel Destiny geschrieben hatte, erschien im Dezember 2014 als Single im Download- und Vinylformat, konnte sich aber nicht in den Charts platzieren. Ganz anders als seine Zusammenarbeit mit angesagten aktuellen Popstars. Diese Kooperationen mit Kanye West, Rihanna, Lady Gaga und Co. sind spektakulär, wenn auch musikalisch eher bescheiden, dafür aber chartstauglich. Die Gemeinschaftskomposition mit Kanye West, Only One, kam als Download-Single in die Top 30. Im Februar 2015 landete die Single 4 or 5 Seconds mit Rihanna und Kanye West auf Platz 3 in England, Platz 4 in den USA und auf Platz 1 in Ländern wie Australien, Schweden und Neuseeland. Auch die aktuellste Single mit Kanye West, All Day, die im März 2015 erschien, kletterte bislang in die Top 20. Nicht schlecht für den bald 73-jährigen Ex-Beatle. Vor 50 Jahren, genau am 9. April 1965, erschien die 9. Nummer-1-Single der Beatles, die nicht nur die kommerzielle Spitze der damaligen Popwelt markierte, sondern auch inhaltlich Maßstäbe setzte. Die Single Ticket to Ride mit der Rückseite Yes It Is bot ein musikalisches Format, was die Komposition, die emotionale Tiefe des Textes, die Arrangementfinessen, die gesangliche Klasse, die spieltechnisch-handwerkliche Ausführung und das Maß an Soundneuerungen angeht, das damals von niemandem sonst auf vergleichbarem Niveau erreicht worden wäre. Die Rückseite Yes It Is stand der A-Seite in nichts nach. Die Harmonik des in E-Dur stehenden, dreistimmig angelegten Songs folgt überwiegend dem akkordischen Ablauf der erweiterten Kadenz, reichert aber die reinen Akkorde mit schrägen Nonen, Sechsten, Quarten und großen Septimen an, die dem traditionell wohlklingenden Harmoniegerüst der erweiterten Kadenz ungewohnte Varianten von offenen und reibungsvollen Klängen hinzufügen, die mal melancholisch, mal schmerzlich, mal nach einem Ausbruch in die emotionale Freiheit klingen. Die ausgeklügelte Harmonik ist vor allem im dreistimmigen Satzgesang zu hören, mehr dazu noch später. Hier ist zunächst eine Probeaufnahme von Yes It Is zu hören. John Lennon, der den Song schrieb, singt hier ohne Genauigkeit, ohne Kraft oder Ausdruck. Sein Gesang diente lediglich als Pilotstimme zur Orientierung seiner Mitmusiker. Nach dem Abbruch des Probedurchlaufs ist eine der letzten Aufnahmen des Songs direkt daran geschnitten, um zu dokumentieren, wie sich der Song im Studio innerhalb von nur 5 Stunden Studioarbeit von der ersten Probe bis zur fast fertigen Schlussaufnahme entwickelte. If you were right tonight, remember what I said tonight. For red is the color that my baby wore, and what's more, it's true. Yes, it is. Colored were the clothes he wore. Everybody knows, I'm sure. I would remember all the things we planned. Understand, it's true. Yes, it is. It's true. Yes, it is. Warum soll seine neue Freundin nichts Rotes anziehen? Weil Rot die Farbe ist, die sein Baby trug. In der zweiten Strophe singt er, sie habe scharlachrote Kleidung getragen. Und weil er daran erinnert würde, an all das, was sie gemeinsam planten. Er könnte mit seiner neuen Freundin glücklich sein, wenn er sie nur vergessen könnte. Doch sein Stolz steht im Wege. Das in etwa ist der Textinhalt von Yes It Is, eine eigenartige, sehr emotionale Geschichte, die John Lennon hier erzählt, offenbar sehr persönlich und vom psychologischen Hintergrund her nicht gerade einfach. Sein Baby in Rot, das er nicht vergessen kann, hat ihn offenbar verlassen, womöglich lebt sie nicht mehr und er kommt über den Verlust nicht hinweg. Doch was hat sein Stolz damit zu tun, dass er mit seiner neuen Freundin nicht glücklich werden kann? Vielleicht, weil er an die eine, die große, die wahre Liebe glaubt und nichts anderes akzeptieren kann? Weil er innerlich darauf besteht, dass es für ihn nur die eine Frau geben kann, die das Schicksal ihm genommen hat? Womöglich ist die verlorene Frau in Rot seine bei einem Unfall ums Leben gekommene rothaarige Mutter Julia. Nach einer langen Zeit der räumlichen und persönlichen Distanz war sie gerade wieder in Johns Leben aufgetaucht, hatte ihn bei seinen musikalischen Ambitionen wie eine große Schwester unterstützt und gefördert. John schien in der sich neu entwickelnden Beziehung zu Julia aufzuleben und glücklich zu sein, als die wiedergefundene Verbindung jäh und tragisch endete. Dies könnte der Hintergrund dieser psychologisch diffizilen Textgeschichte sein. Der Beatles-Kenner Ian MacDonald analysierte den Text sehr anschaulich. Zitat: "Yes It Is, sein von romantischer Sehnsucht am stärksten geprägter Song, ist reinstes 19. Jahrhundert. In seiner ruhelosen Fieberhaftigkeit, in seiner Edgar Allan Poe-artigen Beschwörung der Farbe Scharlachrot und in seiner Andeutung, dass die verlorene Liebe tot ist." Zitat Ende. Die Komposition ist nicht minder eindringlich, fast aufwühlend, vor allem in jeder Passage des Zwischenspiels, in der die zuvor durchgängige Dreistimmigkeit des Gesangs nur noch Johns Stimme herausstellt. In einem plötzlichen Gefühlsausbruch schnellt seine Gesangsmelodie nach oben und lässt den inneren Unmut, ja fast schon seine Verzweiflung spüren über den eigenen Stolz, der ihn ankettet an eine imaginäre Macht. Diese Vokalpassage mit der insistierenden Wiederholung und emotionalen Steigerung "It's my pride, yes it is, oh yes it is, yeah" gehört sicher zu den intensivsten Momenten dieses bewegenden Songs.
I could be happy with you by my side if I could forget her, but it's my pride, yes it is. Yes, it is. I could be happy with you by my side if I could forget her, but it's my pride. Yes, it is. In spite of you, it's true. Yes, it is, it's true. Yes, it is, it's true.
Nicht nur die Harmonik des Songs ist differenziert, auch Johns Gesangsmelodie weist besondere Tonschritte und feine Verläufe auf, die ebenso schön wie eigen sind und nicht den nachpfeifbaren Melodien des schieren Pop entspricht, vor allem nicht der damaligen Zeit. Die Melodik nutzt sowohl die natürliche Sprachmelodie als auch die innewohnende Rhythmik der verwendeten Worte, woraus sich reizvolle Betonungsmuster ergeben, die den 12/8-Takt des Songs dezent rhythmisierend beleben. Der dreistimmige Chorsatz ist außerordentlich facettenreich gestaltet und lässt etliche reibungsvolle Vokalharmonien hervortreten. Diese kunstvolle Dreistimmigkeit voller dissonanter Intervalle, die John, Paul und George überwiegend intonationssicher, allenfalls mit kleinen Unsauberkeiten, live im Studio eingesungen haben, unterstrich die Einzigartigkeit der Beatles im Pop jener Zeit. Eine vergleichbare Vokalkunst, kompositorische Klasse, textliche Besonderheit und Qualität des Ausdrucks hörte man damals, im Frühjahr 1965, bei fast niemandem sonst in der weltweiten Popszene. Für die klangliche Unverwechselbarkeit des Songs sorgte auch Georges Volume-Pedal, mit dem er die Lautstärke der angeschlagenen Gitarrenakkorde an- und abschwellen lassen konnte. Dass John seinen Song Yes It Is später selbst schlecht redete, ändert nichts daran, dass der Song zu seinen frühen Meisterwerken zu rechnen ist. So sah das auch Don Henley, der den Song 1986 live aufnahm, beim von Neil Young organisierten Benefizkonzert The Bridge School Concert. Unterstützt wurde Don Henley bei dieser gelungenen Coverversion von den kalifornischen Folk- und Country-Rock-Größen Danny Kortchmar, Timothy B. Schmidt und John David Souther. So klingt Yes It Is hier, als wäre es ein Song der Eagles.
If you red is the color that my baby wore what's more, it's true. Yes, it is. Scarlet were the clothes she wore. Everybody knows, I'm sure. I would remember all the things we planned. Understand it's true. Yes, it is, it's true. Yes, it is.
I could be happy with you by my side if I could forget her. But it's my pride. Yes, it is. Yes, it is. Oh, yes, it is. Yeah.
John Henley und Co. covern hörenswert die Beatles. Nachdem jetzt drei verschiedene Varianten des großartigen Rückseitensongs Yes It Is zu hören waren, drehen wir die Segel um, die vor genau 50 Jahren erschien. Die A-Seite Ticket to Ride klang für die damalige Zeit ungewöhnlich, ja geradezu unkommerziell. Doch die Beatles hatten Mitte der 60er Jahre das Abonnement auf den Spitzenplatz der Charts. Über den Hintergrund des Songtitels Ticket to Ride kursieren verschiedene Vermutungen. Folgt man dem McCartney-Biografen Barry Miles, erklärt sich der Titel aus einem Trip, den John und Paul 1961 auf die Isle of Wight unternahmen. Pauls Cousine Elizabeth führte gemeinsam mit ihrem Mann Mike Robbins die Bow Bar auf der Union Street in Wight, der zweitgrößten Stadt der Insel. John und Paul seien im Sommer zu einem Besuch nach Wight getrampt, nachdem die beiden ein Jahr zuvor im Fox and Hounds, einem Pub, den Pauls Cousine und ihr Mann in Caversham bei Reading betrieben hatten, als Duo The Nerk Twins mit ihren Akustikgitarren aufgetreten waren. Der Trip nach Wright sei vier Jahre später als Gag im Songtitel Ticket to Wright wieder aufgetaucht, schrieb Barry Miles. An einer anderen Stelle des Buches heißt es, Paul habe erzählt, der Songtitel nehme Bezug auf ein British Railways Ticket to the Town of Wright on the Isle of Wight. Steve Turner ist in seinem Buch A Hard Day's Ride der Meinung, der Song handle von einem Mädchen, das sich aus dem Leben des Erzählers verabschiedet. Zitat: The song was really about a girl taking a ride out of John's life. Zitat Ende. Eine weitere Interpretation, die John in die Welt gesetzt haben soll und von dem Klatschspalten-Reporter Don Short in Umlauf gebracht wurde, lautet: A Ticket to Ride sei Johns ironische Beschreibung eines Gesundheitszeugnisses gewesen, das Prostituierte in Hamburg als Behördenbescheinigung brauchten, um ihrem Beruf nachgehen zu können. Damals, als die Beatles in Hamburg auftraten, war Ride oder Riding ein Slang-Ausdruck für Sex. Und der Rolling Stone warf eine weitere Deutungsmöglichkeit in die Runde, Zitat: Am Tag der Aufnahme bestand Lennon seine Führerscheinprüfung. Zitat Ende. Doch es spricht einiges dafür, dass der Songtitel für Abschied und Verlust steht, wobei das Wortspiel Ride mit Y und Ride mit I geschrieben und dessen Doppeldeutigkeit sicher gern ins Kalkül gezogen wurde. Johns Text handelt mal wieder von seinem großen Trauma, verlassen zu werden. Schon gleich in der ersten Zeile spricht er von seinem Gefühl, traurig zu sein. Das Mädchen, das ihn in die Raserei treibe, gehe fort. Doch ihr mache das nichts aus. Sie sagte, das Leben mit mir ziehe sie runter. Sie könne niemals frei sein, solange ich um sie bin. Sie sollte zweimal überlegen. Sie sollte mir Recht widerfahren lassen, bevor sie sagt, Wiedersehen, so heißt es im Text. Auch wenn John eindeutig von einem Mädchen singt, das ihn kränkt, verletzt und wütend macht, kann man die These wagen, dass John auch hier, wie so oft, mehr oder minder bewusst, den Verlust seiner Mutter beklagt. Sie, die lebenslustige Mutter Julia, hatte den kleinen John zu ihrer Schwester abgegeben, weil sie mit der Situation als alleinerziehende Mutter nicht klarkam und ihr Kind in der damaligen Zeit als Behinderung für ihr eigenes Leben ansah. Für diese Deutung spricht, dass John im Songtext den Verlust zwar wütend kommentiert, so singt er, ihr ist's ganz egal, aber letztlich bleibt er passiv und nimmt den Verlust hin. Was sollte er als Kind auch schon tun, wenn seine Mutter ihn abschiebt?
The girl that's driving me mad.
passend zum Text, der zwischen Enttäuschung und Wut hin und her schwankt, klingt die Musik entsprechend hart, fast ruppig, verglichen mit dem Sound der meisten Songs des Vorläuferalbums Beatles for Sale. Nach vielen Aufnahmen mit der Akustikgitarre greift John nun wieder zur E-Gitarre, einer Fender Stratocaster, und schlägt die Akkorde vor allem auf der Bassseite kräftig an. Doch der Song beginnt mit einem metallisch klingenden, silbrig schwirrenden, einfachen Gitarrenmotiv, das George auf seiner 12-seitigen Rickenbacker-Gitarre spielt. Nach einem Trommelwirbel setzen Paul und John ein. Paul spielt den Basston A, während John ebenfalls den Grundton A seines Gitarrenakkordes A-Dur betont. Dadurch entsteht eine Art Bordun-Effekt, ein stehender Ton, der permanent mitschwingt. 8 Takte lang wird dieser Basisakkord A-Dur und mit ihm der dröhnend stehende Grundton A beibehalten. Auch die ersten 6 Takte der einsetzenden Gesangsmelodie, deren Tonvorrat in beweglichen Auf- und Abbögen über eine Oktave hinausgeht, basiert auf dem durchgehenden Grundakkord A-Dur. Erst mit dem 7. Takt der Gesangsmelodie folgt ein Harmoniewechsel zu dem schön schrägen Septimakkord H-Moll mit der Vorhaltquarte, dessen Spannung sofort mit E-Dur aufgelöst wird. Doch nicht nur die Harmonik des Songs ist reizvoll und ambitioniert für die damalige Zeit im Frühling 1965, auch die Melodik mit schrägen Intervallen wie etwa Blue Notes und die kühne vokale Zweistimmigkeit zwischen John und Paul, teils in Quarten und Quinten, belegt die mutige musikalische Weiterentwicklung der Beatles. Nicht minder aufregend ist der harte Rhythmus mit ungewohnten, abrupten Schlagbetonungen auf den Tom-Toms, eine damals originelle Idee, die Paul vorgeschlagen hatte. Das Songende überrascht mit einer weiteren Neuerung. Plötzlich ändert sich der Rhythmus, es beginnt ein neuer Musikteil und eine neue Melodie mit der im Falsett gesungenen Textzeile »My Baby Don't Care«, die mehrmals wiederholt wird und schließlich in der Ausblende entschwindet. Vor allem im Schlussteil und jeweils am Ende des Zwischenteils hört man solistische Einwürfe der E-Gitarre, die nicht vom etatmäßigen Leadgitarristen George stammen. Paul übernimmt hier zum ersten Mal bei einem Beatles-Song die Solo-Gitarre und spielt Playback die charakteristischen Leadgitarren-Fills auf seiner Epiphone Casino. In einem Interview von 1970 sprach John über Ticket to Ride ein wenig übertreibend von einer der ersten Heavy-Rock-Aufnahmen der Popgeschichte. Tatsächlich hatten die Kinks mit You Really Got Me im August 1964 und The Who mit I Can't Explain im Januar 1965 härtere Heavy-Songs veröffentlicht. Doch den Beatles oblag es, die Härte, den Lärm und die Schärfe in eine kunstvoll gestaltete Form zu bringen. Eine Form, die auch zum ersten Mal die bis dato normative 3-Minuten-Grenze knackte. Die Beatles spielten Ticket to Ride auch live, nachzuhören im folgenden Zusammenschnitt aus dem Konzert in der Hollywood Bowl vom 30. August 1965 und Live at the BBC, aufgenommen am 26. Mai 1965 und ausgestrahlt am 6. Juni 1965 unter der Sendungsüberschrift »The Beatles invite you to take a ticket to ride«.
The song is called A Ticket to Ride.
Ticket to ride.
John reklamierte den Song Ticket to Ride für sich als sein geistiges Eigentum und attestierte Paul einen Anteil am Rhythmus des Songs. Zitat: Pauls Beitrag war Ringos Art, Schlagzeug zu spielen. Dem widersprach Paul energisch. Zitat: John hat sich einfach nicht die Zeit genommen, zu erklären, dass wir beieinander saßen und an dem Song eine komplette dreistündige Kompositionssession lang arbeiteten und dass wir am Schluss den ganzen Text hatten, die Harmonien und all die kleinen Mosaikteile. Paul taxierte seinen Anteil an der Komposition auf 40%. Die Meinungsverschiedenheit um den kompositorischen Anteil an Ticket to Ride belegt, welchen Stellenwert und Wertschätzung der Song bei den Beatles hatte. Und nicht nur bei Lennon McCartney. Ticket to Ride gilt als wegweisender und im Frühjahr 1965 herausragender Song Leuchtturm, der die bahnbrechende weitere Entwicklung der Beatles bereits ankündigte. Im Film Help dient der Song als musikalische Untermalung der Schneeszene in Obertauern, in den österreichischen Alpen, wo man die Beatles in ihrem berühmten schwarzen Winteroutfit mal auf Skiern, mal auf lenkbaren Monoschlitten fahren und fallen sieht. Und, was zur Grundstimmung und emotionalen Tiefe des Songtextes nicht unbedingt zu passen scheint, der Song begleitet auch in vielen kleinen Gag-Einstellungen, wie die Fab Four herumalbern und ihre Späße treiben. Ticket to Ride ist eigentlich ein trauriger Song, aber er wird so umgesetzt, dass er schon wieder optimistisch klingt, sagte Stevie Nicks. Die Carpenters veröffentlichten im Oktober 1969 eine hörenswerte balladeske Neufassung des Songs. Das Geschwisterpaar The Carpenters gab sogar ihrem Debütalbum den Titel Ticket to Ride. Die damals erst 19-jährige Karen Carpenter sang die Hauptstimme durchaus beeindruckend.
I think I'm gonna be sad. I think it's today. Yeah. The boy that's driving me mad is going away. He's got a ticket to ride. He's got a ticket to ride. Got a ticket to ride, and he don't care. He said that living with me was bringing him down. Yeah, he would never be free.
Vokaltechnisch noch ein ganzes Stück aufregender ist die Neufassung der Swingle Singers von 2002. Das A Cappella-Arrangement des Vokaloktetts The Swingle Singers ist geradezu atemberaubend.
I don't know why she's riding so hard. She ought to think right, she ought to do right by me. Before she gets to saying goodbye, she ought to think right, ought to do right by me. Gotta do right by me.
Vor 50 Jahren, genau am 9. April 1965, erschien die musikalisch überzeugende Beatles-Single Ticket to Ride, Yes It Is. Beide Songs stammten vornehmlich aus der Schreibe von John Lennon. Damals war Lennon ohnehin in bester kreativer Verfassung und schrieb die wichtigen Songs der Beatles-Entwicklung jener Zeit. Tatsächlich war John Lennons schöpferischer Anteil an den entscheidenden und bahnbrechenden Beatles-Songs in jener Phase größer als der von Paul McCartney. Es waren Lennon-Songs, die als A-Seiten der damals gefeierten Beatles-Singles in Kontinuität die Richtung vorgaben. A Hard Day's Night vom Juli 1964, I Feel Fine vom November 1964, Ticket to Ride vom April 1965 und Help vom August 1965. Brian Wilson und die Beach Boys hatten in kompositorischer Hinsicht bis 1965 noch nicht viel Vergleichbares zu bieten, was an die Lennon-McCartney-Songqualitäten herangereicht hätte. Der damalige Beach Boys-Hit, der fast zur gleichen Zeit wie Ticket to Ride am 5. April 1965 erschien, war von der musikalischen Substanz ja deutlich schwächer, was aber nichts daran änderte, dass dieser fröhliche Popsong Help Me Rhonda von den Beach Boys in den USA schnell auf Platz 1 kam und damit den Beatles-Hit Ticket to Ride nach nur einer Woche vom Spitzenplatz verdrängte. Help Me Rhonda war im Frühjahr 1965 der zweite Nummer 1-Hit der Beach Boys nach I Get Around von 1964. 50 Jahre nach seiner Komposition Help Me Rhonda für seine Beach Boys veröffentlichte Brian Wilson nun sein Soloalbum No Peer Pressure und beschwört erneut den sonnigen California-Sound der Beach Boys. So auch im Latin angehauchten Song On the Island, über den Brian Wilson sagt, dies sei sein Lieblingssong des ganzen Albums No Peer Pressure. Den Hauptvokalpart übernahm das US-Indie-Folk-Duo She and Him, Zooey Deschanel und M. Ward, die einen guten Job abgeliefert hätten, sagt Brian Wilson. Der Text sei sehr speziell und handle davon, wie man seine Zeit zu Hause vertrödelt. On the Island sei ein Song zum Relaxen.
My favorite song on No Peer Pressure is On the Island. On the Island was done by Zooey Deschanel and M. Ward. And it was a very special lyric all about, you know, how we're just wasting our time doing nothing. Working with Zooey was a pleasure because she sings really beautifully. And M. Ward did a really good job playing guitar. He did a great job. On the Island is a nice kind of chill song. Makes you want to kick back and relax.
We booked a 7-day cruise on our summer vacation. Ended up lost in this island nation. Saturday morning, a walk in the sand. The rhythmic beat of this tropical band.
On the island,
we'll be wasting our time.
Wasting our time. On the island,
I'll be feeling just fine.
Man würde Brian Wilson im Spätherbst seiner Karriere nochmals einen musikalischen Triumph gönnen. Ein großes, kreatives Alterswerk, das McCartneys mit Sicherheit überbietbare aktuelle Songqualität noch einmal übertrumpft. Doch wie es scheint, ist der kreative Wettbewerb zwischen den einstigen Songschreiber-Giganten endgültig zugunsten von Paul McCartney ausgegangen und entschieden. Denn auch heute hat der Ex-Beatle im direkten Vergleich mit Brian Wilson eindeutig die Nase vorn, was Popularität und musikalische Kreativität angeht. Paul McCartneys letztes Studioalbum New klingt soundtechnisch und stilistisch moderner und ist zusätzlich kompositorisch variabler und frischer als Brian Wilsons neues Album No Peer Pressure. Und Paul arbeitet bereits an einem New-Nachfolgealbum, das aller Wahrscheinlichkeit nach noch einen Schritt weiter gehen wird. Und seine Popularität ist ungebrochen, als bekannt wurde, dass Paul im Juli 2015 beim legendären Roskilde Festival, das seit 1971 alljährlich auf der dänischen Insel Seeland stattfindet, auftreten wird, waren die Tickets für den 4. Juli, den Tag des McCartney-Auftritts, binnen kurzem ausverkauft. Der Kramladen von und mit Volker Rebell zum Thema Brian Wilson contra Lennon McCartney geht zu Ende mit einem Ausschnitt aus der berühmten Neufassung von Ticket to Ride, eingespielt von Vanilla Fudge für deren Debütalbum von 1967.